Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, habt herzlich Dank für euer Kommen zu diesem Thema Christus und die Religionen. Und ich möchte es darlegen anhand einer, ich nehme an, den meisten von uns bekannten Geschichte, die Geschichte von den beiden Schächern, die mit unserem Herrn gekreuzigt wurden. Und wir lesen das in Lukas 23. Und da heißt es ab Vers 32, es wurden aber noch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu, auch die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch über ihm die Überschrift, dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Herr Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich möchte also dieses Thema Religion oder Christus, beziehungsweise Christus und die Religionen, anhand dieser Kreuzigungsgeschichte darlegen. Aber vorweg doch dieses Kreuz näher beleuchten, weil man überliest das, beziehungsweise man ist es gewohnt, steht hier nur fast dieser eine Satz, sie kreuzigten ihn. Und soweit wir überhaupt noch mit dem Kreuz etwas anzufangen wissen, bei dieser nachrückenden Generation haben einige feststellen müssen, selbst dieser Begriff ist vielen schon in gewisser Hinsicht ein Fremdwort geworden, aber dann ist es sehr oft so ein Ziergegenstand, ein Gegenstand, an dem man sich gewöhnt hat, der eben viele religiöse Gebäude ziert und schmückt. Und um diese Kreuzigung näher zu beleuchten, möchte ich, und das ist das Einmalige der Bibel, den 22. Psalm aufschlagen und damit eigentlich ein Jahrtausend zurückgehen vor diesem Ereignis, das wir hier in Lukas 23 berichtet haben. Und das ist dieser berühmte Psalm, dieser Kreuzigungspsalm. Und hier zeigt eben Gott, dass er der Allmächtige ist, der Gott der Geschichte, der Jahrtausende vorher das niederschreiben lassen konnte, was in Zukunft sich ereignen wird. Die Bibel ist das einzige Buch, das die Geschichte geschrieben hat, bevor sie sich eingestellt hat. Und dieser berühmte Psalm beginnt mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hört auf mit, denn er hat es getan, die hebräische Formulierung von, es ist vollbracht. Und da heißt es, und ich greife einige Verse heraus, im 7. Vers, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spotter, Leute, verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm und ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Und liebe Freunde, wir haben das gelesen, wie die Kriegsknechte spotteten, die Obersten des Volkes, die Pharisäer. Und ich nehme an, dass das nicht gilt für uns, die wir heute Abend hier anwesend sind, aber der Spott, die Verachtung gegenüber unseren Herrn und jetzt ja auch immer offensichtlicher durch zum Teil so schreckliche, gotteslästerliche, blasphemische Filme wird ja immer offenbarer. Und ich erlebte, ich kann mich erinnern, eine Art Kulturschock, als ich von Wien nach Deutschland kam, an die Universität Frankfurt. Und da waren Büchereien, Marx, Lenin, Mao, Stalin und dergleichen. Und wenn man den Studenten ein Traktat von Jesus geben wollte, dann war oft genug offene Verachtung, Ablehnung, Spott. Und da sagte ich denen, du tust nichts Neues, es ist so alt wie die Botschaft des Evangeliums. Alle verachten mich, alle, die mich sehen, verspotten mich, haben wir hier gelesen. Und der Kirchenvater Tertullian berichtet, wie man in Karthago ein Bild aufgerichtet hat. Da ist eine Gestalt mit langem Mantel, war darauf abgebildet und hat ein Buch unter dem Arm, offensichtlich die Bibel, und ein Eselskopf, und drunter stand der Eselsgott der Christen. Und man nannte die Christen der ersten Jahrhunderte Asenarii, Eselsanbeter. Das bedeutete, in dieser Zeit Christ zu sein. Und die älteste Steinzeichnung, die man gefunden hat von so einem skizzierten Kreuz auf so einem römischen Gebäude, dem Pädagogium, so aus dem 3. Jahrhundert, und da ist so ein Kreuz skizziert und eine Gestalt mit einem Eselskopf drauf und drunter steht: Alexamenos betet seinen Gott an. Und ich kann mich entsinnen, wenn man da in diese Hochschule in Frankfurt hineinkam, es war eine Art Spießrutenlauf, man bekam alle möglichen Flugblätter in die Hand, der rote Pfeil, die rote Fahne, chinesisch rot, sowjetisch rot und so weiter. Und dann standen die Studenten an in der Mensa, also wo das Essen ausgeteilt wird, und da hatten sie Zeit und lasen da so die Traktate, diese Flugzettel. Und da dachte ich mir, das wäre doch die Gelegenheit, ihnen mal etwas Vernünftiges und nicht immer da so etwas jenseits von Moskau oder dergleichen oder Peking in die Hand zu drücken. Und da hatten wir damals nur ein Traktat und das hieß: Warum unbedingt Christus? Und liebe Freunde, es war ohne Übertreiben so, ungefähr 50%, als sie sahen Christus, weggeschmissen. Und das tat mir dann wirklich weh, und da wurde ich erinnert an diesen Vers in dem Propheten Jesaja, wo der Prophet Jahrhunderte vor der Kreuzigung Jesus schreibt: Wir haben ihn für nichts geachtet. Und ich sage den Leuten, und ich sage es auch euch, wo immer eure Herzen sind, das ist für mich die fast zutreffendste und kürzeste Schilderung der Einstellung des menschlichen Herzens gegenüber dem lebendigen Gott. Und gilt ja auch für manche, die sich gläubig nennen, bedeutet ihnen herzlich wenig, dass der ewige Gott ein schreckliches Ende erlitten hat. Wir haben ihn für nichts geachtet. Und während der Kulturrevolution hat man ein Plakat an die Kirchen geklebt: Hängt Gott. Und das ist ja genau das, was geschehen ist, als er vor 2 Jahrtausenden circa auf diese Erde kam, in der Gestalt eines Menschen, und sich nicht gewehrt hat, man hat ihn gehängt. Und die Einstellung des menschlichen Herzens hat sich wahrlich nicht, trotz Mondfahrt und ich weiß nicht was, Atombombe und dergleichen, nicht geändert. Wir haben ihn für nichts geachtet. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Das bedeutete die Botschaft des Kreuzes. Und es heißt dann weiter: Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender, reißender Löwe. Und hier gebraucht die Bibel Ausdrücke für das, was sich in der unsichtbaren Welt abgespielt hat. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Man hat vor einiger Zeit das Skelett eines Gekreuzigten gefunden. Zum Glück stand der Name dabei. Sonst hätten womöglich unsere liberalen Theologen behauptet, und es widerstrebt mir, das fast in den Mund zu nehmen, dass das womöglich die Knochen Jesus seien. Und nehmt nicht an, dass das übertrieben ist, was ich hier sage. Ein Mann, der ja eine ganze Generation von Theologen geprägt hat, Rudolf Bultmann, er sagte: Mit den Leichnam Jesu ist geschehen, was mit jedem Leichnam geschieht. Er ist verwest. Und sie haben ja verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in das Bild gleich dem eines vergänglichen, sprich verweslichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen, der kriechenden Tiere, und all das zieht er jetzt konsequent nach, nachdem man die Herrlichkeit des Herrn verworfen hat. Und da hat man erkannt anhand dieses Skelettes, wie man diese Gekreuzigten eigentlich in so einer hockenden Stellung angenagelt hat. Obwohl es gab die verschiedensten Stellungen, wie der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet, aber man hat eigentlich nur drei Nägel verwendet, je einen für die linke bzw. die rechte Hand und einen einzigen Nagel für beide Ferse. Und da wurden die Unterschenkel übereinander gelegt und die Ferse ist ja einer der härtesten Knochen und da wurde die mit einem Nagel zertrümmert. Und wenn man in dieser Stellung da angenagelt war, da hat es einen buchstäblich fast die Knochen voneinander gezogen. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Die Zunge klebt am Gaumen, der Durst. In Israel ist ja auch in dieser Frühjahrszeit, es wurde ja gekreuzigt, unser Herr, zur Passazeit, also unser sogenanntes Ostern, der erste Vollmond in dieser Zeit des Frühjahrs. Und da ist es bereits zu dieser Zeit schon sehr warm und man hinkte in der prallen Sonne. Und da war die Wasserverdunstung dementsprechend. Und man hatte Durst und wir wissen, wie der Herr sagte, mich dürstet, meine Zunge klebt mir am Gaumen, meine Kräfte vertrocknen, du legst mich in des Todes Staub, es geht hinab. Denn Hunde haben mich umgeben, der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Die Zürcher Bibel sagt sogar durchbohrt. Und liebe Freunde, das ist der fast verblüffendste Satz, denn als David diesen Psalm schrieb, kannte man die Kreuzigung nicht. Die Todesart der Juden war die Steinigung. Die Syrer, die haben ihre Opfer gepfählt. Und die Kreuzigung haben die Römer übernommen von den Karthagern. Und falls wir im Geschichtsunterricht etwas aufgepasst haben, dann wissen wir, dass die Weltkriege der damaligen Zeit, die drei punischen Kriege zwischen den damaligen Großmächten Rom und Karthago, in dieser Zeit des 4. Jahrhunderts bis 2. Jahrhunderts vor Christus waren. Und dieser letzte punische Krieg, ich glaube so von 156 bis 153 vor Christus, Karthago in der Geschichte der Menschheit vielleicht das einzige Volk, das so töricht war, aufgrund einer Friedensbewegung abgerüstet zu haben. Dann stellten die Römer derartige Forderungen, dass ein Schrei des Entsetzens durch die Karthager ging und es begann die Belagerung und da sahen die Römer auf den Mauern dieser Stadt Kreuze stehen. Und hier schreibt David, ein Jahrtausend vorher, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, beziehungsweise sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Es ist einmalig die Verlässlichkeit der biblischen Prophetie. Ich aber kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Und da hat es vielleicht hier noch eine besondere Bewandtnis. Ich kann alle meine Knochen zählen. Vielleicht hat es folgenden Zusammenhang. Man ist drauf gekommen, dass diese Gekreuzigten eigentlich einen Erstickungstod hatten. Die hingen da an diesen Kreuz, hackten durch, die Lungenflügel pressten sich an die Rippenbögen und um jetzt Luft zu bekommen, mussten sie sich da hochquälen und da lagen ja die Nervenendungen frei von diesen Nägeln, wo man da an den Fersen angenagelt war und dann kämpfte man sich hoch und rang nach Luft und sackte wieder durch und kämpfte sich wieder hoch und sackte wieder durch. Und das ging manchmal tagelang. Und Cicero, der römische Geschichtsschreiber, er war kein sentimentaler Mensch, er sagte, die Kreuzigung ist die schlimmste aller Todesarten. Und um dieses Elend abzukürzen, da hatten die römischen Soldaten so einen Holzknüppel, das Curifragium, und da haben sie unter der Kniescheibe diesen Verurteilten die Schienbeine zerschmettert und da sackten die durch und erstickten. Und als sie zu Jesus kamen, war er bereits gestorben. Seine Beine wurden nicht zerschlagen. Ich kann alle meine Knochen sehen, lesen wir hier. Und womöglich hat es folgenden Grund, dass er bereits um diese Zeit tot war. Es ist ja das unerhört dramatisch, liebe Freunde, zu sehen, wie dieser Mann Pilatus, der ja nicht die Offenbarung der Schrift hatte, eigentlich ein Antisemit war, aber fast verzweifelt versuchte, diesen Jesus von Nazareth freizubekommen. Er merkte ganz genau, dieser Mann ist unschuldig. Ja, er gibt ihm das Zeugnis, dass er ohne Schuld ist. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann versuchte er, das Mitleid dieser aufgewogten, aufgebrachten Masse zu erregen. Und er hat es wegen Jesus geißeln lassen. Und die Geißelung war eine Bestrafung, die hat manch schwaches Naturell an den Rand des Todes, ja in den Tod direkt hineingebracht. Die römischen Soldaten hatten diese Nilpferdbeitschen, Knochen und Metallteile da drinnen und die haben den Rücken verwandelt in eine blutige Masse. Die Juden gaben 3x13 Streiche, 13 auf die linke Schulterseite, 13 auf die rechte und 13 auf die Brust, aber die Römer kannten keine Grenze. Und dann führte ihn Pilatus hinaus, und das war ein Bild des Elends. Da war die Dornenkrone und Kopfwunden bluten ja ganz besonders heftig. Und da war das vom Speichel der Soldaten verschmierte Antlitz. Und dieses Bild des Jammers und des Elends, Pilatus führt ihn hinaus. Und liebe Freunde, wenn wir wissen wollen, wie tief der Mensch wirklich gefallen ist, wie schauerlich der Krebsschaden der Sünde, dann sollten wir uns dieses Bild vergegenwärtigen, von dem Jesaja sagt, sein Antlitz war entstellt, mehr als das irgendeines Menschen. Und dann sagte Pilatus, seht, welchen Mensch. Und da riefen die einmütig, und es ist entsetzlich, es ist schrecklich, aber es ist wahr, hinweg mit ihm. Und wir dürfen das wahrlich nicht anklagend sagen, denn ich bin mir völlig darüber im Klaren, hätte ich damals gelebt, ich wäre ebenfalls in den Reihen derer gestanden, die gerufen hätten, hinweg mit ihm. Und als Antwort auf die Reaktion dieser Studenten, die da dieses Traktat so wegschmissen, habe ich dann geschrieben, dieses Traktat hinweg mit ihm. Wir werden es am Ausgang verteilen. Eine Tragödie, die vollkommene Ablehnung, sie schauen auf mich herab, also diese Verachtung, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Und all das haben wir ja auch gesehen, berichtet in Lukas 23, all diese Einzelheiten vorausgesagt. Und wir sehen hier diese verblüffenden Details, dass man eben ein Jahrtausend vorher all diese Einzelheiten nachlesen kann. Also das bedeutete das Kreuz, und es schrieb einmal Tozer, dieser amerikanische Schriftsteller, das alte Kreuz ist das Wahrzeichen des Todes. Es spricht vom schroffen, unerbittlichen Ende eines Menschen. Es ging auf keinen Kompromiss ein, endete nichts. Wer zur Römerzeit sein Kreuz nahm, hatte endgültig von seinen Freunden Abschied genommen oder suchte es auf freundschaftlichen Wege mit seinen Opfern auszukommen, keineswegs. Sein Streich war schnell und hart, und wenn es sein Werk getan hatte, war der Mensch nicht mehr. Adams Nachkommen stehen unter dem Todesurteil. Da gibt es keine Sünde, so harmlos und lieb sie in unseren Augen sein mag, an der Gott gefallen haben könnte. Jenes Evangelium, das den menschlichen und göttlichen Weg freundschaftlich nebeneinander laufen lässt, ist der Bibel untreu und grausam den Seelen der Zuhörer gegenüber. Christus Glaube geht nicht den Weg der Welt, er durchschneidet ihn. Und es heißt hier weiter in diesem Psalm, ich will deinen Namen kund und meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Vorher, du legst mich in des Todes Staub hinab, in diesen Abgrund des Todes.
Und noch einmal, römische Bürger
durften nicht gekreuzigt werden. Es war die Hinrichtungsmethode für die Verachteten, für die Aussätzigen, für die Sklaven. Es war der Ausdruck, das Zeichen der allergrößten Verwerfung, der allergrößten Verachtung. Man konnte zur römischen Zeit einem Menschen nichts Furchtbares antun. Seine absolute Ablehnung nicht offensichtlicher zum Ausdruck bringen, als ihn kreuzigen zu lassen. Das bedeutete das Kreuz. Und wie ich das eingangs sagte, wie das ja öfters der Fall ist, und ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt unbedingt falsch ist, und manch einer trägt es so stilisiert und dekorativ um den Hals, es wäre für die damalige Zeit genauso, als würde ich ein stilisiertes Schafott oder einen elektrischen Stuhl oder einen Galgen um den Hals baumeln haben. Und es wäre genauso zur damaligen Zeit, als würde man unseren Kirchen einen stilisierten Galgen oder Schafott hinstellen. Aber vielleicht würden dann begreifen, was es bedeutet, Hinrichtung. Weil es oft genug ein Schmuckgegenstand geworden ist, sinnentleert. Und es hat manch einer, das wollen wir offen sagen, vom Sichtbaren her noch einen grauenhafteren Tod gehabt. Aber vom Geistlichen, was sich da abgespielt hat, dass er, der Reine, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde. Und wenn wir nur in diese Welt hineinschauen, welche Blasphemie, welche Gotteslästerung, welche gräulichen Perversitäten und dergleichen heute ausreichen und Okkultismus, und letztlich für all das ist dieser Herr der Herrlichkeit gestorben und sein Blut reicht aus, auch über all diese gräulichen Sünden, dass es sie austilgen können. Was sich da abgespielt hat im Unsichtbaren an Entsetzen, das werden wir wahrscheinlich, falls wir es überhaupt jemals begreifen können, richtig verstehen, wenn wir bei ihm sein werden in der Herrlichkeit. Was ihn das gekostet hat. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Vorher, du legst mich in des Todes Staub, er stirbt, und hier, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen, er wird auferstehen. Und der Jesus hat seine Jünger vor Golgatha nie Brüder genannt. Und dann sagt er zu Maria Magdalena, geh hin nach der Auferstehung und sage meinen Brüdern. Denn wenn wir jetzt an Jesus gläubig werden, dann will uns Gott umgestalten in das Ebenbild seines Sohnes, auf das derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also man sieht, welch eine Fülle von Einzelheiten Jahrhunderte, Jahrtausende vorher Gottes Wort enthalten hat und vorausgesagt hat, und welch ein Reichtum in der Heiligen Schrift vorhanden ist, ein Reichtum, der uns immer mehr verloren geht. Denn heute kennen die Leute vielleicht schon alle möglichen und unmöglichen Bücher. Sie kennen den Herrn der Ringe und die unendliche Geschichte und ich weiß nicht was und zum Teil schon auswendig, aber die Bibel wird immer weniger gekannt. Aber jetzt zu Lukas 23. Wir wollen untersuchen, liebe Freunde, liebe Geschwister, warum hat der Herr bei dem einen geschwiegen, bei dem anderen geredet? Denn es sind ja beides Übeltäter und es sind beide zu Recht verurteilt, beide zu Recht angenagelt gewesen. Und wir haben hier gelesen, aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Und liebe Freunde, aus Zeitgründen drehe ich hier nicht den Beweis an, aber es haben Verkündiger gesagt, diese beiden Schächer, und ich glaube das von ganzem Herzen, sind ein Bild für die ganze Menschheit. Verurteilt, unter dem Gericht, angenagelt durch die Macht der Sünde, jetzt nicht sichtbar, sondern unsichtbar, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und sie braucht wahrlich einen Erlöser. Und je mehr der Mensch versucht, in eigener Kraft den Frieden, das Paradies herzustellen, desto schneller sind sie in die Hölle gestürzt. Aus der Geschichte kann man lernen, dass die Leute nichts aus der Geschichte gelernt haben. Das ist ein Bild für die Sünde, für dieses Angenageltsein, für eine Eigenerlösung. Ich versuche in eigener Kraft, mich zu befreien. Und es wird nur noch schlimmer. Und ich habe das aus Meryl F. Angers, Buch Bibel aktuell, den 7. Band, einmal mir hier notiert. Religion kann man als den Versuch des Menschen bezeichnen, von sich aus einen Weg zur Erlösung zu finden, entweder durch die Begegnung mit Gott, Anführungszeichen, das ist ja heute immer mehr aktuell, mit irgendeiner unsichtbaren Realität, dank der New Age-Bewegung, oder durch die Erlangung bzw. Herstellung bestimmter Zustände, Klammer Nirvana, klassenlose Gesellschaft. In allen Religionen muss der Mensch zunächst etwas tun. Zum Wesen einer Religion gehört es also, dass sie Gebote bzw. Gesetze aufstellt, die der Mensch aus eigener Kraft halten muss. Und da war dieses Wort eigene Kraft unterstrichen. Der Mensch ist darum in allen Religionen, ohne dass er sich dessen bewusst ist, der eigentliche Mittelpunkt des Geschehens. Auf seine Meinung kommt es an, er selbst setzt die Maßstäbe. Diese Wesenseigenschaft haben alle älteren Religionen der Welt mit der Religion der Neuzeit, Anführungszeichen, aber die jetzt auch schon nicht mehr so aktuell ist, dem Kommunismus gemeinsam. In der kommunistischen Heilslehre, Anführungszeichen, hat der Mensch Gott abgeschafft und damit den Kern alles religiösen Strebens bloßgelegt, dass nämlich der Mensch selber Gott um das Maß aller Dinge sein will. Und das wird ja in der New Age-Bewegung jetzt noch deutlicher. Jetzt ruft man, wir sind Götter. Und während die Älteren noch gesungen haben, alle meine Quellen sind in dir, singen die New Age-Leute, alle meine Quellen sind in mir. Der Glaube an Jesus Christus dagegen entthront den Menschen radikal. Hier muss nicht der Mensch alles tun, Gott hat alles getan. Der Mensch kann nur in Bejahung oder Ablehnung darauf antworten. Das Leben aus dem Glauben an Jesus Christus ist deshalb das Ende aller Religion. Und deswegen haben wir ja auch einleitend auf dieses Buch von Halesby hingewiesen, warum ich nicht religiös bin. Und das wird vielleicht jetzt einige überraschen, aber ich nehme an, es ist dies für viele nichts Neues. Dieser eine Schächer, jedenfalls von diesem Blickwinkel, ist ein Bild für den religiösen Menschen. Wieso? Er betet, er redet mit Gott, er redet mit Jesus Christus, hilft dir selbst und uns und er möchte gerettet werden. Hilf dir selbst und uns, hilf uns. Aber ohne das Kreuz, um Gott schweigt. Das ist das Kennzeichen aller Religionen, aller Selbsterlösung. Es gibt keine Gewissheit. Das kann man als das fundamentale Kennzeichen für all diese Heilströmungen, wie immer sie sich nennen mögen, angeben, es gibt keine Gewissheit. Und jetzt der andere. Ebenfalls ein Schächer, Übeltäter. Da antwortete der andere, strafte ihn, sprach, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Dieser andere Schächer, er bekommt Furcht vor Gott. Wir lesen bei Matthäus und Markus, dass beide gespottet haben, aber den muss irgendwann einmal gedämmert haben, ja, ich kann hier noch den starken Mann spielen, aber in ein paar Stunden ist es vorbei, und was ist dann? Und liebe Freunde, das kann man nicht eindrücklich genug sagen, in unserer schnelllebigen Zeit. Es sagt Spurgeon, Menschen, die viel über den Tod nachdenken, sind kluge Leute. Nichts ist sicherer als der Tod. Das Wort Tod sicher kommt davon. Und was ist dann? Das sind sehr kluge Leute, die viel über den Tod nachdenken. Deswegen sagt der Psalmist, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen und unser Leben ein Ende hat. Da kann man sich fragen, ja wieso sagt das der Psalmist? Weiß doch jeder, dass er sterben muss. Nein, man lebt oft so wie in einem Rausch. Es wird immer offensichtlicher in einer Fantasiewelt, als gäbe es nicht diesen Allesfresser, diese große Einbahnstraße des Todes. Einbahnstraße für die sichtbare Welt. Und da bekommt er Furcht vor Gott. Ich bin auch bald unter den Toten. Was ist dann? Und Furcht vor Gott, heißt es in der Bibel immer wieder, ist aller Weisheit Anfang. Und deswegen ist ja diese Generation zum Teil so töricht geworden. Weil sie ja keine Gottesfurcht mehr hat. Und der beste Gradmesser der Gottesfurcht ist immer das ethische Gebiet. Und ich werde nicht vergessen, wie mein Bruder in Ostdeutschland erzählte, wie ein anderer kam und sagte, Brüder, wie sich die Bibelkritik verheerend auf die Ethik auswirkt.
Er bekommt Furcht vor Gott. Fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und er erkennt, dass er verloren ist.
Und das sagte mal ein Verkündiger, wenn jemand erkennt, dass er verloren ist, ist er schon halb gerettet. Und die, die da waren am ersten Abend, wo ich mein Zeugnis gab, das war ja mein Problem. Es schien ja nach außen hin alles so geregelt und gut geordnet. Und ich erkannte wirklich nicht, dass ich ganz genauso verloren bin. Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er macht jetzt eigentlich genau gegenteilig wie der normale Mensch. Denn wenn man mit den Leuten auf Gott zu sprechen kommt und wenn diese Fragen angeschnitten werden, dann beginnen ja auch eher passive Leute auf einmal scharf zu denken. Und dann kommt sehr oft gewöhnlich eine unwahrscheinliche Anklage gegen Gott. Ja, also wenn es Gott gibt und du hör mal endlich auf und wie kann er das alles zulassen, all das Elend, all die Kriege und so weiter. Mit anderen Worten sagt man, also Gott, du bist schuld und wir sind eigentlich die Unschuldigen. Wir müssen das auslöffeln, was du uns da eingebrockt hast. Und er macht es genau umgekehrt. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Und da sprach er, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und es heißt im Römerbrief, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und jetzt, wo er Buße tut, werden ihm die Augen geöffnet. Denn, liebe Freunde, vom Sichtbaren hing ja Jesus genauso hilflos neben ihm am Kreuz. Und jetzt blickt er über das Sichtbare hinaus, und das ist ja dieses entscheidende Gnadengeschenk des Glaubens, dass wir die Augen geöffnet bekommen für das Unsichtbare, und dann sieht er, das ist der Messias, der wird auferstehen. Und auch wenn er hier angenagelt ist und absolut hilflos, das ist der wahre König, der hat ein Reich, gedenke an mich, wenn du dein Reich kommst. Und es ist eigentlich ein unglaublicher Satz. Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und das, liebe Seele, ist die allerentscheidendste Weichenstellung. Wisst ihr, was das bedeutet? Er bejaht das Kreuz. Er sagt Ja zu dem Urteil Gottes. Er sagt mit anderen Worten, ich bin schuldig. Ich habe die Hinrichtung verdient. Ich empfange zu Recht diese Verurteilung. Und die Bibel sagt ja uns, oder der Herr sagt es, will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich. Der bejahe die Hinrichtung, heißt das. Und als dieser Mann dies sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das Todesurteil Gottes über sein Leben bejaht, das heißt Hinwendung, Bejahung des Kreuzes, Hinwendung zu dem lebendigen Gott. Sofort kommt die Antwort Jesu. Heute noch bist du mit mir im Paradiese. Und das Wunderbare ist, als dieser Mann mit Jesus über seine Sünde redet, redet Jesus mit ihm nicht über die Hölle, sondern über das Paradies. Dieser Mann hat Punkt für Punkt des Evangeliums erfüllt. Er betet, er redet mit Jesus. Er erkennt, dass er verloren ist. Du bist doch in gleicher Verdammnis. Er bekommt Furcht vor Gott. Er nennt Jesus Herr, er vertraut sich ihm an, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und liebe Freunde, man kann ja manches groß sagen, aber am Sterbelager wird man wahrhaftig. Und ich werde nicht vergessen, wie jemand mal erzählt hat, in einem kommunistischen Gefängnis eingesperrt war, er sagt, er hat die verschiedensten letzten Worte von Menschen gehört. Manch einer sagte, Maria, manch einer rief zur Mutter, manch einer sagte Jesus, er sagte, ich habe nie als Sterbeworte auch von den größten Atheisten gehört, Karl Marx. Am Sterbelager wird man gewöhnlich wahrhaftig und es steht in einer dieser Shakespeare-Dramen, wo Worte selten haben sie Gewicht, denn Wahrheit redet, wer schwer atmen spricht. Und wenn ein Sterbender sagt, Herr Jesus, gedenke an mich, dann ist das von Herzen. Er vertraut sich mit seinem ganzen Sein an. Herr Jesus, hier bin ich. nimm mich, wenn du in dein Reich kommst. Er nennt Jesus Herr, er glaubt, dass Jesus auferstehen wird und er bejaht das Kreuz. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist die entscheidende Weichenstellung. Das muss man hinausrufen zur Zeit und zur Unzeit. Und liebe Seele, es mag manch einer sich sagen, also das ist übertrieben und das ist zu hart und so schlecht bin ich nicht. Das ist deine Wahl, aber Heilsgewissheit wirst du nicht haben. Und ich schätze Leute, die sagen können, ich habe gesündigt und es gehört Mut dazu zu sagen, wie dieser Schächer. Denn ich las einmal in so einer Abhandlung, auch die schlimmsten Verbrecher, sie waren letztlich in ihrem Herzen zutiefst überzeugt, dass sie gute Menschen sind. Es ist unheimlich, die Verblendung der Macht der Sünde, auch bei den Gläubigen. Nur am Kreuz, da fallen diese Schleier, da zerreißen diese Vorhänge, da fallen die Masken. Und ich schätze Menschen, und es gehört wahrlich Mut dazu, wenn jemand aufsteht und sagt, ich habe das Todesurteil verdient. Ich bin schuldig. Ich bin es wert, hingerichtet zu werden. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Nein zu mir und ja zu Gott. Und die Antwort Gottes ist sofort da. Heute bist du mit mir im Paradiese. Die Schmerzen haben ganz sicher nicht aufgehört. Manch einer sehnt sich nach einem großen Gefühl. Die Nägel sind ganz sicher nicht aus dem Holz gefallen, aber er hatte das Wort Gottes. In dem Sinne, auf einmal redet der lebendige Gott zu ihm, zu seinen Herzen. Und ich habe es ja am ersten Abend erzählt, wie das bei mir war, als ich durch die Gnade Gottes und durch die Verkündigung eine klare, wo das Kreuz nicht geschont und nicht da irgendwie schön mit frommen Worten umgangen wurde, sondern fast brutal hingestellt wurde, zum Glück. Und ich mich vor Gott als erkannte als jemand, der das Urteil verdient hat, der Hinrichtung, auch wenn es nach außen hin noch so brav und schön aussah. Und ich das bejahte, auf einmal begann Gott zu reden, nicht durch eine Stimme, aber durch sein Wort. Auf einmal begann ich Tag und Nacht in diesem Buch der Bibel zu lesen. Und ich möchte abschließen, liebe Freunde, mit den letzten Worten Jesu vom Kreuz. Ich las da mal, ich wohnte damals noch in Wien, wie ein liberaler Theologe namens Lehmann, einer der Übersetzer des NT68, schrieb, und es ist ihm eben nichts Gescheiteres eingefallen, einer der vielen Widersprüche in der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Und ich gehöre zu denen, die glauben, dass die Widersprüche nicht in der Bibel sind, sondern in den Herzen der Menschen. Und da habe ich mir diese letzten Worte Jesu angeschaut und erkannt, dass es nicht nur keine Widersprüche sind, sondern eigentlich eine Botschaft enthält. Und wir lesen bei Matthäus und Markus, wie der Herr laut rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es, er schrie abermals laut und verschied. Lukas berichtet den zweiten Schrei. Er schrie laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes stand vor dem Kreuz. Und er berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hatte, sondern was er sterbend fast leise sagte, es ist vollbracht. Also nochmals, Matthäus und Markus berichten den ersten Schrei. Jesus ruft laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es nur, er schrie abermals laut und verschied. Der Inhalt des zweiten Schreis, den sagt uns das Lukas-Evangelium, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes, der vor dem Kreuz stand, er schreibt, was Jesus, nachdem er dies laut gerufen hatte, sterbend sagte, es ist vollbracht. Und dieses Wort, es ist vollbracht, heißt auf Griechisch tetelestai. Und zur Zeit der römischen Cäsarin, wenn man da im Gefängnis saß, da hat man diesen Schuldbrief an die Gefängnistür genagelt. Das war damals die Buchhaltung noch einfacher als heute. Und da stand drauf, warum man eben vor Cäsar schuldig war. Und wenn man diese Schuld bezahlt oder abgesessen oder beglichen hatte, wurde sie durchgestrichen und drüber geschrieben, Tetelestai. Das letzte Wort Jesu vom Kreuz, bezahlt, getilgt, erledigt. Und liebe Freunde, in diesen letzten Worten ist eine Botschaft enthalten. Denn wenn ich weit wegbleibe,
so einen Sicherheitsabstand zum Kreuz bewahre. Und das heißt heute übertragen auf uns, denn wir können ja nicht mehr nach Israel reisen, um dort ein Holzkreuz noch zu sehen. Das ist ja längst untergegangen, spätestens bei der römischen Belagerung. Aber das heißt, dass ich mich vor Gott als Sünder, vor Gott als schuldig bekenne, dass ich Buße tue. Das heißt Bejahung des Kreuzes. Und man ist heute manchmal auch bei Gläubigen mehr so auf Distanz zum Kreuz. Man ist leidens- und kreuzescheu und nicht bereit, sich zu beugen. Und wenn man so einen Sicherheitsabstand bewahrt, dann sieht man nur, wie da jemand ein schreckliches Ende hat, wie jemand da fast grauenhaft zu Tode gequält wird. Und man hört noch diesen Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt keinen Sinn und es steht da wie ein Symbol des Versagens, des Ärgernisses, der Torheit. Und wie viele haben diesen Ruf Jesu aufgegriffen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, um zu zeigen, ja, er habe ja seine eigene Mission nicht erfüllen können, weil es für sie Torheit ist, weil man nie dieses Kreuz bejaht hat. Aber wer den Mut hat, zum Kreuz zu kommen, und Johannes stand vor dem Kreuz, der vernimmt eine andere Stimme. Der erkennt das, was aus weiter Distanz aussieht, wie eine grauenhafte, schreckliche Niederlage. Das ist ja in Wirklichkeit der allergrößte Sieg. Hier hat der ewige Gott und Raum und Zeit alle meine Sündenschuld getilgt. Der vernimmt dann auf einmal, es ist vollbracht, der Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Und liebe Seele, das ist mit Abstand das Allerwichtigste, dass ich über mein Leben geschrieben weiß, bezahlt. Und es sagt der Liederdichter einmal, bis zum Sterben kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und es gibt so etwas wie Heilsgewissheit und ich hoffe sehr, dass ich hier Eulen nach Athen trage. Aber ich habe mal gelesen die Bekehrungsgeschichte eines Jesuiten, Louis Batrosa, und er sagte, ihr Protestanten, die ihr von Kindesbeinen womöglich gehört habt, dass es Vergebung der Sünden gibt, ihr wisst nicht, welch ein Vorrecht ihr habt. Und ich werde nicht vergessen, wie mir ein junger Österreicher erzählte, als er da diese Christen kennenlernte von Operation Mobilisation und merkte, die sind ja erlöst, die haben ja das, was ich versuche, da zu erreichen mit eigener Kraft. Er war gottesfürchtig, er hat es ehrlich und ernst gemeint. Da hat er sich hingekniet, und das ist mir unvergesslich, was er mir da erzählt. Er sagte, Herr, ich bin jetzt nicht bereit, von meinen Knien aufzustehen, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und dann sagte er, als ich mich von meinen Knien erhob, wusste ich, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und vom Standpunkt der ewigen Welt ist das das Allerentscheidende. Und wenn wir 10 Doktortitel und 5 Nobelpreise haben und wissen nicht, dass wir Vergebung unserer Sünden haben, gehören wir vom Standpunkt der unsichtbaren Welt zu den bedauernswertesten aller Geschöpfe. Und wenn uns die ganze Welt verachtet und verspottet, aber wir wissen durch die Gnade Gottes, mein Schuldbrief ist zerrissen, ein anderer hat alles für mich bezahlt, ein anderer hat ein vollkommenes Opfer gebracht, dann gehöre ich von dieser ewigen Warte her betrachtet zu den reichsten aller Geschöpfe. Und liebe Freunde, der Gott, der Herr, der zu einem Schächer, einem Mörder, einem Übeltäter, der zu Recht von der irdischen Justiz zu Recht angenagelt verurteilt ist, sagen kann, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, ihm alle Schuld vergeben kann, das ist ein wunderbarer, das ist ein reicher, das ist ein herrlicher Gott. Und wenn ich diese schreckliche Hinrichtung der Kreuzigung da etwas skizziert habe, das ja noch viel schlimmer, als wir da jemals schildern können und schildern wollen, dann soll man daraus auch Folgendes erkennen. Jemand, der bereit war, diesen Weg zu gehen, und der Jesus war der einzige Mensch, der auf dieser Welt jemals gelebt hat, der von Anfang an wusste, wann, wo und wie er sterben wird. Er war auch der tapferste aller Menschen. Jemand, der bereit war, solch einen Weg für dich und für mich zu gehen, in diese schauerliche Nacht hinein, und dieser Gott muss uns wirklich unendlich lieb haben. Das ist der wahre Erlöser, das ist der wahre Gott, der diesen ganzen Preis für die schauerliche Realität der Sünde hingezahlt hat und sagen kann, es ist vollbracht,
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Möge der Herr das schenken. Oh, liebe Seele, dass wir das wissen, dass wir das festmachen, dass wann immer ich sterbe, ich bei dem Herrn der Herrlichkeit bin, ich im Paradies bin. Das ist eigentlich die einzige Stelle, wo der Herr Jesus sagt, ich will. In Johannes 17, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Dafür hat er sein Leben gegeben, damit du und ich frei ausgehen, Vergebung der Sünden haben können. Frohe Botschaft, es ist vollbracht. Bis zum Sterben kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Verdienst auf unserer, Verdienst auf meiner Seite, gar keiner. Ein anderer hat alles getan und ich glaube das von ganzem Herzen. Das meint die Bibel mit Vertrauen. Möge es der Herr schenken, dass wir diese Gewissheit bekommen, die allerwichtigste im Leben eines Menschen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für deine Bereitschaft, dies zu gehen. Allein in diesen Abgrund aus dieser unendlichen, unfasslichen, unauslotbaren Liebe für deine verloren gegangenen, eigenwilligen, sündigen, eigenmächtigen Geschöpfe. Du bist bereit, alles zu vergeben, unfasslich. Und Herr, wir wollen das hier offen bekennen, so einen Herrn wie dich haben wir nicht verdient. Hab Dank für diese uferlose Gnade und Herr, gib das dies von denen, die noch diesen Schritt nicht getan haben, noch nicht zerbrochen sind vor diesem Kreuz von Golgatha und dieses ja letztlich schonungslose Urteil für ihr Leben noch nicht wahrhaben wollen, dass sie diese Gnade nicht verwerfen und erkennen, welch eine Liebe, wie groß meine Schuld, wie groß die Vergebung. Und der du in allen Dingen der Erste bist, Herr Jesus, du bringst auch die erste Frucht, einen Schächer, den die Welt verachtet hat. Hab Dank für deine große Gnade und ich bitte dich von Herzen für meine lieben Zuhörer, dass sie doch zu dieser Heilsgewissheit durchdringen dürfen. Ich will dir danken für jeden, der dies bereits weiß und ich nehme an, dass es viele sind, aber ich bitte dich für solche, die es noch nicht wissen, dass sie dies Geschenk deiner Vergebung annehmen und wie dieser Schächer das Urteil über ihr Leben bejahen und ihr Leben dir ausliefern und dann wissen von dieser großen Gnade, Jesus nimmt die Sünde an. Amen.